Gottfried Schnettger, 1770 bis 1861, ein Deilinghofer Küster und Lehrersohn, wird Gutsherr und Schlossherr in Machern bei Leipzig, der Weg eines Deilinghofers in der Goethezeit. Auch die neue Podcast-Folge ist wieder ein Podcast ohne den sonst üblichen Podcast-Schnickschnack, ohne Erkennungsmusik, ohne Jingle und ohne Gong. Einfach so ins Handy gesprochen. Hier also Teil 2 von 2 des Schnettger-Podcasts. Gottfried Schnettger in Leipzig und in Machern. Der Mann, um den es hier geht, Gottfried Wilhelm Schnettger, wird am Heiligen Abend, 24.12.1770, abends um 10 Uhr in Deilinghofen im märkischen Sauerland geboren. Getauft wird er wenig später von Gottfried Dümpelmann, einem bedeutenden Pfarrer mit Herrnhuter Prägung, und dieser Dümpelmann ist auch Gottfrieds Taufpate, von dem der kleine Gottfried seinen Vornamen hat. Gottfrieds Mutter ist in zweiter Ehe mit Kaspar Dietrich Schnettger verheiratet, der mit der Deilinghofer Kirche viel zu tun hat, ist er doch dort Küster und Organist und auch Schullehrer, eine Berufskombination, wie sie damals üblich ist. So war auch Mollerus, der verstorbene erste Mann von Gottfrieds Mutter, auf der gleichen Deilinghofer Stelle Küster, Organist und Schullehrer. Und die ältere Schwester Elisabeth Hinselmann, geborene Schnettger, und Goswin Mollerus, der Stiefbruder aus erster Ehe der Mutter, gehören auch zur Familie. Sehr früh verliert der kleine Gottfried Schnettger seinen Vater, als er erst 5 Jahre alt ist, und erinnert sich an kaum mehr von ihm als an das, dass der Vater ihn immer meinen Benjamin nannte. Gottfrieds Mutter erweist sich dann als erfolgreiche Geschäftsfrau im Dorf, die dort den meistbesuchten Gasthof als Chefin führt, und zwar Gasthof, Bäckerei und Brauerei in einem ist das, ein Ort, an dem der heranwachsende Gottfried auf vielfältige Weise seine ersten geschäftlichen Fähigkeiten trainieren kann, denn Gastwirt zu werden, das ist sein allererster Berufswunsch. All das ist genauer in Folge 1 des Schnettger-Podcasts nachzuhören und mit vielen Zitaten und Belegen auch im Internet zu finden, unter der Adresse tinyurl.com/Schnettger, buchstabiert so: Theodor Ida Nordpol Y Udo Richard Ludwig .com, dann Schrägstrich und dann großgeschrieben Siegfried und dann Cäsar Heinrich Nordpol Emil Theodor Gustav Emil Richard. Im gutgehenden Gasthof der Mutter Schnettger treffen sich die Kirchgänger sonntags, auch die aus weiter entfernt liegenden Orten des Kirchspiels. Da ist es der Faktor und Fabrikverantwortliche Herr Kaspari, der in Stephanopel für die neu eingerichtete Garnbleiche zuständig ist, der sich sonntags nach dem Kirchgang gern von dem kleinen Gottfried Schnettger bedienen lässt, weil er den Jungen mag. Ja, und eines Tages hat Kaspari für ihn einen traumhaften Zukunftsplan. Kaspari hat einen Freund Zickwolf in Iserlohn, und dieser weiß über seine guten Beziehungen zur reichen Iserlohner Kaufmannsfamilie von der Becke, die in Leipzig eine Handelsniederlassung unterhalten. Er weiß von ihm, dass die Brüder von der Becke einen geeigneten Jungen vom Lande suchen, der ihr Lehrling in Leipzig werden soll. So kommt es dann auch. Der Küster und Lehrersohn Gottfried Schnettger wird bei den von der Beckes Kaufmannslehrling in Leipzig. Zuvor, so lesen wir in Schnettgers Autobiografie, hat der Pfarrer und Taufpate Dümpelmann sein Patenkind nach erteiltem Privatunterricht noch schnell konfirmiert, und unmittelbar vor der Reise nach Leipzig hat der junge Schnettger auch noch in der Iserlohner Bauernkirche einen überaus eindrucksvollen Konfirmationsgottesdienst miterleben können, den Dümpelmanns enger Freund Johann Abraham Strauß dort gehalten hat. In der ersten Podcast-Folge zu Schnettger haben wir ja ausgeführt, dass Harald Korsch-Gerdes, zuletzt Presbyter in Deilinghofen und Heimatforscher dort und leider vor 25 Jahren früh verstorben, dass Harald Gosch-Gerdes es war, der für die evangelische Kirchengemeinde Deilinghofen die Schnettkasche Autobiografie erwarb, 63 hochinteressante, von Schnettka handgeschriebene Seiten. Dieses Büchlein, 1848 verfasst, als Schnettka 77 Jahre alt war, insgesamt lebte er noch 13 Jahre länger bis 1861, reicht nur bis zum Jahr 1813, dem Jahr der Völkerschlacht, und es lässt sich in 5 Kapitel gliedern. Erstens, Kindheit in Deilinghofen. Das ist der Teil, der in der ersten Schnettka-Folge behandelt und vorgelesen wurde. Dann zweitens, Lehrzeit und kaufmännische Betätigung in Leipzig. Drittens, Reisen nach England. Viertens, Erwerb von Machern. Und schließlich fünftens, Völkerschlacht. Wir haben hier auszuwählen und lesen vom zweiten Kapitel von der Lehrzeit in Leipzig nur, wie es für den Deilinghofer Jungen anfing in Leipzig, haben dann aber den Rest auszulassen. Auch die ansonsten sehr interessanten Passagen seiner Geschäftsreisen und Firmenreisen nach England im dritten Kapitel. Beim vierten Kapitel zum Erwerb von Machern aber wird es dann auch in den Lesungen ausführlicher. Wir beschreiben dort, wie er seine große Liebe Jettchen Hansen heiraten kann und wie die beiden das Gut und das Schloss Machern erwerben. Ebenfalls in Auszügen lesen wir zum Schluss, wie Gottfried Schnettka Zeitzeuge und Augenzeuge der Völkerschlacht bei Leipzig wird. Zuerst also Schnettka im O-Ton am Anfang von Kapitel 2, Lehrzeit in Leipzig und da, wie er dorthin kam. Schnettka schreibt, am Karfreitage 1786, früh um 5 Uhr, nahm ich Abschied von meiner guten Mutter und trat froh und wohlgemut meine Reise nach dem berühmten Leipzig an. Mein Halbbruder Goswin und Schwager Hinselmann begleiteten mich bis Menden, empfahlen mich Gott und kehrten nach Hause zurück. In Menden traf ich laut Abrede einen jungen Mann, Bäckerssohn aus Iserlohn, der ebenfalls mit den Fuhrleuten nach Leipzig reisete, um sich dann in der Bäckerei zu vervollkommnen. Wir gingen nun rasch vorwärts und waren abends bei guter Zeit in Soest, wo wir unsere Fuhrleute antrafen. Die Reise mit diesem Karren mit 2 hohen Rädern ging langsam, so daß wir erst nach 15 Tagen in Leipzig ankamen. Von unserem Recht, uns auf die Cabriolets zu setzen, machten wir nicht Gebrauch und gingen lieber zu Fuß, als uns zergliedern zu lassen. Leipzig. In Leipzig angekommen, kehrten die Fuhrleute im großen Blumenberge ein und lieferten mich bald nachher als lebendes Sollen ab. Ob und wie viel Fracht sie dafür bekamen, dass ich 50 Meilen lang neben ihrem Karren ging, weiß ich nicht. Als ich mich den Herren von der Becke vorgestellt und ihrem Wohlwollen empfohlen hatte, übergab ich ihnen den Rest meiner Kasse mit einem Verzeichnis aller Ausgaben an jedem Ort auf meiner Reise. Das Geld war in einem niedlichen Beutelchen, was mir meine Mutter zu dieser Reise gemacht hatte, und auch noch einige Groschen von meinen Sparpfennigen, die ich vergessen herauszunehmen. Das Beutelchen, so wenig als mein erspartes Kapital, habe ich nie wieder zurückerhalten, vermutlich weil es im Trubel der Messgeschäfte beiseite gelegt und nachher vergessen worden. Ganz arm, keinen Heller im Vermögen und keinen Menschen, den ich kannte, war ich nun in Leipzig. Obgleich ich erst 15¼ Jahre alt und ich nur wenige Menschenkenntnisse und Erfahrung haben konnte, verlor ich doch den Mut nicht und bauerte auf die Vorsehung, die mich so wunderbar hierher geführet. Dass ich mich nicht geirrt, haben die Folgen bewiesen. Genau kann ich nicht angeben, wie viel ich auf dieser Reise verzehrt, aber das weiß ich mich zu erinnern, dass es noch nicht ganz 4 Taler waren. Das Personal der Handlungsfirma Gebrüder von der Becke und Co. war bei meiner Ankunft Herr Johann Heinrich von der Becke, Herr Johann Reinhard von der Becke, Herr Johann Friedrich von der Becke. Keiner war verheiratet. Friedrich Wilhelm Küper, Sohn eines Seidentuchmachers in Iserlohn, welcher die Herren von der Becke auf eben die Art wie mich ein paar Jahre vorher hatten kommen lassen, Christian Gölitz aus Sellershausen, Markthelfer. Der Markthelfer wurde beauftragt, mich in den kleinen Blumenberg zu führen, wo ich Mittag und Abend bei dem Gastwirt Lukas vor der Hand meinen Tisch bekommen sollte. Nachher mir das Haus, worin die Herren von der Becke wohnten und wo ich auch wohnen sollte, zu zeigen. Dieses Haus war am Eingang des Schlosses Pleißenburg, links vom Schlagbaum, und hieß Henrikus Haus, hatte auch einen kleinen Garten. Es war wenig Raum in diesem kleinen Haus, und ich bekam nur ein kleines Kämmerchen unter dem Dache. Im ersten Winter flog der Schnee durch die Ziegel, dass mein Bette oft ganz damit bedeckt und das Bettdeck steif gefroren war. Wenn ich aufgestanden war, trank ich Kaffee in der Köchin ihrer Stube oder in der Küche. Dann ging ich in das Geschäft, wo ich zum Frühstück eine Buttersemmel erhielt. Später vermieteten die Herren von der Becke das ganze Haus, wodurch wir mehr Platz und Bequemlichkeit bekamen. Meine Prinzipale hatten im Kochhofe, dem Grafen Hohenthal gehörig, im hinteren Hofe zwei Gewölbe. Vom Markt ausgegangen rechts, im großen Gewölbe mit drei Türen, waren alle Arten englische Iserlohner und dergleichen kurze Waren. Im Gewölbe unter dem Mittelgebäude waren allerhand britische Baumwollen und Wollenwaren. Herr J. H. von der Becke führte die Bücher und Briefwechsel. Herr J. R. von der Becke hatte das kurze Warenlager und Herr J. F. von der Becke das lange Warenlager unter sich. Kolper war bei den kurzen Waren angestellt. Auch ich bekam meinen Platz bei den kurzen Waren. Und nach einer Zeit heißt es dann in seinem Text: Unsere Handlung war noch nicht groß. Als Kochs Hof aus vier Häusern neu erbaut worden und der Teil auf dem Markt fertig gewesen, ist der Großvater der Herren von der Becke der erste Mietmann in diesem Gewölbe begegnet. Meine Prinzipale hatten sich 3 Jahre vor meiner Ankunft von ihres Vaters Bruder, mit dem sie in Kompanie gewesen, getrennt und sich selbst etabliert, ihrem Onkel das Gewölbe im Kochshofe auf dem Markt rechts überlassen, sowie auch alle Waren überlassen. Oheim Konrad von der Becke war alt und konnte das Geschäft nicht mehr übersehen. Er nahm einen nahen Verwandten namens Stefan Lührmann zu sich, dieser aber war ein Leichtfuß, vertat mehr als er verdiente, übernahm die Handlung nach dem Tode des Herrn Konrad und die Sache nahm ein schlechtes Ende. Unsere Geschäfte vermehrten sich sehr. Herr Friedrich von der Becke reisete zuweilen nach England und machte große Einkäufe. Infolgedessen wurde noch ein Gewölbe im Kochshofe gemietet und zu Baumwollen und Wollenwaren eingerichtet. Was unser Gottfried Schnettger da beschreibt aus seiner Lehrlingszeit, das ist erstaunlich. Es zeigt, sein Ausbildungsbetrieb bei den Gebrüdern von der Becke ist ein kaufmännisches Spitzenunternehmen in Leipzig, ja, ein Geschäft mit einer edlen, besonderen Adresse. Die Firma ist von Anfang an gelegen direkt am Leipziger Markt in Kochshof, dem berühmten Ort, den man damals kannte und heute kennt. Für die, die noch nicht in Leipzig waren und das nicht kennen, es ist leicht nachzuschlagen im Wikipedia-Artikel Kochshof Leipzig. In dieser besonderen Firma also vervollkommnete Gottfried Schnettger mit Fleiß und riesigem Ehrgeiz seine Fähigkeiten. Und er vergrößerte bei den Reisen nach England seine kaufmännischen Erfahrungen, sodass er schließlich sich dazu qualifizierte, der Erbe seiner kinderlosen Lehrherren zu werden. All diese Aspekte aber haben wir hier auszulassen. Und stattdessen wenden wir uns dem Kapitel zu vom Erwerb Machans, dem aber zuerst seine Liebesgeschichte mit Jettchen Hansen vorausging. Wir sind da im Jahr 1795. Da erzählt Schnettger vom Beginn seiner Liebe, wie es damals war, als er fast 25 Jahre alt war. Im O-Ton heißt es da: Der zweite Teil meines Lebenslaufes betrifft meine ehelichen und Familienverhältnisse. Im Spätsommer 1795 gegen Abend ritt ich mit meinem schönen Rappen, den ich von Herrn von der Becker hatte, in Leipzig ums Tor. Zwischen dem Theater und dem Halleschen Pförtchen gingen zwei Damen in der Allee, die Mutter und Tochter zu sein schienen. Letztere, die ich, sie mich ansah, machte auf mich einen nur bis dahin unbekannten Eindruck. Später sah ich sie öfter und gewöhnlich durchs Hallesche Pförtchen in die Stadt gehen. Einst, als ich die Damen wieder spazieren gehen sah, wo ein Bekannter bei mir war, den ich fragte, ob er sie kennte, erfuhr ich, dass es des Ratsherrn Baumeister Hansen Frau und Tochter war. Wer früher ein flüchtiger Gedanke bei mir erwacht, dereinst dieses Mädchen als Frau zu besitzen, so wurde ich jetzt durch ihren Namen abgeschreckt. Denn wie konnte ich armer Kaufmannsdiener hoffen, wo keine Hoffnung war? Doch der Mensch denkt und Gott lenkt. Unser Spediteur, Herr Kranke, an den fast alle unsere Güter gingen, sie freimachen, Frachten bezahlen, auch einige bis zum Gebrauch aufbewahren musste, weil wir selber keine Zeit dazu hatten und ohnehin bei diesem Geschäft viel Unerlaubtes vorfiel, wovon die Herren von der Becke nichts wissen wollten. Dieser Herr Kranke starb plötzlich und hatte niemand bei sich, der dieses Geschäft fortsetzen konnte. Eines Morgens erhielten wir einen Besuch von Herrn Stadthauptmann Hansen mit der Frage, ob die Herren von der Becke nicht geneigt wären, einen Diener ihrer Handlung namens Radius anzuvertrauen, ihre Geschäfte zu führen, wie es Herrn Kranke bisher getan hätte. Dieser war der jüngere Hansen, der ältere war Baumeister, damals der höchste Titel für einen nicht studierten Ratsherrn. Die Herren von der Becke erwiderten, dass sie auf die Empfehlung der Herrn Gebrüder Hansen Herrn Radius die Spedition recht gerne so lange geben wollten, als dieser sie in Zukunft führen würde. Herr Radius übernahm nun das Krankesche Geschäft und heiratete ein Fräulein Däne aus Leipzig. Da mich Geschäfte oft zu Herrn Radius führten, machte ich auch Bekanntschaft mit seiner Frau, eine lebhafte, nicht gerade schöne, aber sehr gute Dame. Als wir nähere Bekannte wurden, sagte mir Madame Radius, dass sie eine Freundin hätte, die sie mir zur Frau wünschte. Auf meine Frage, wer denn diese Dame wäre, erhielt ich zu meinem Erstaunen die Antwort, es wäre Jettchen Hansen. »Oh«, rief ich laut aus, »das ist ja schon seit ein paar Jahren meine heimliche Liebe.« Ich entdeckte nun Madame Radius meine Neigung und bat sie, Fräulein Hansen zum Tee einzuladen, wobei ich dann, wie zufällig, auch erscheinen würde. Es geschah, und unsere Bekanntschaft war gemacht und fortgesetzt. Jettchen Hansen vermutete meine Absicht und schien mir nicht abgeneigt zu sein. Ich schlug eine Landpartie nach Machern vor, welche angenommen wurde, bestellte einen Wagen vor Radius Wohnung, schickte Wein, Torte und andere Sachen zu ihm, um sie in den Wagen zu packen und am bestimmten Tag früh mit den beiden Damen bis vors äußere Tor zu fahren, wo ich sie erwarten würde. Auf der Reise waren wir sehr vergnügt, im Machernschen Park auch, und die mitgenommenen Delikatessen schmeckten uns im Freien vortrefflich. Ich suchte Fräulein Hansen alleine zu sprechen, erklärte derselben meine mehrjährige Liebe und dass mein zukünftiges Glück ihr Besitz sein würde. Ihre Antwort, dass eine so wichtige Lebensfrage Überlegung bedürfe, sie ihren Eltern meinen Antrag mitzuteilen, sich mit denselben beraten wolle, fand ich in Ordnung. Sie fügte noch hinzu, dass sie mit ihren Eltern auf 8 Tage zum Besuch zu ihrer Schwester Madame Oehler in Krimitschau reisen würde und dass nach ihrer Rückkunft sie sich bestimmen wollte. Nun trug ich den Herren von der Becke, bei denen ich noch immer wohnte und speisete, die Sache vor und bat um ihren Beifall und Genehmigung, welche sie mir auch von ganzem Herzen gewährten und aufrichtig wünschten, dass meine Neigung in Erfüllung gehen möchte. Bald nach Zurückkunft der Familie Hansen von Krimitschau ließ mich Madame Radius bitten, sie zu besuchen. Ich ließ alle Arbeit liegen, eilte dahin, weil ich vermutete, dass ich die Entscheidung meines Schicksals erfahren würde. Als ich in die Stube trat, war niemand darin wie Fräulein Hansen. Nach Begrüßung reichte sie mir die Hand und sagte mir weinend und rührend, dass sie sich mit Bewilligung ihrer Eltern entschlossen hätte, mir Herz und Hand zu geben und Glück und Unglück auf dieser Welt mit ihr zu teilen. Einen froheren und glücklicheren Menschen, als ich in diesem Augenblick war, konnte es wohl unter der Sonne nicht geben. Vor 11,5 Jahren zu Fuße, als ganz armer Jüngling von 15 Jahren, unwissend, ohne Kenntnis, nach Leipzig gekommen, jetzt Bräutigam eines schönen Mädchens aus einer der angesehensten Familien Leipzigs und Besitzer der ersten Handlung. Wenn ich auch durch Fleiß, Treue, Selbstbildung und Belehrung, streng sittliches, religiöses und rechtliches Betragen mich zu einem achtbaren Manne erhoben hatte, so war doch offenbar, dass der allmächtige Gott immer mein Schicksal geleitet. Meine Braut sagte mir, dass ihr Vater vor Bekanntmachung unserer Versprechung Nachricht von den Herren von der Becke über meine Verhältnisse zu erfahren wünschte und dass wir uns den anderen Tag wie zufällig in Zubibke treffen könnten. Die Herren Heinrich und Friedrich von der Becke waren dazu gern bereit. Wir kamen fast zu gleicher Zeit im Gasthofe an, tranken jeder an seinem Tische Kaffee. Herr Baumeister Hansen fing bald ein Gespräch mit den Herren von der Becke an, während ich mich mit meinem Jettchen angenehm unterhielt. Als die Unterredung beendet war, reichte mir Herr Hansen die Hand und lud mich zu einer Tasse Schokolade auf morgen früh um 10 Uhr ein. Ich erschien pünktlich, wurde von Herrn Hansen in seiner Arbeitsstube empfangen, wo auch gleich darauf Mutter und Tochter eintrafen. Der alte Vater fing damit an, dass ihm seine Tochter alles, was zwischen uns beiden vorgefallen, mitgeteilt und da er nur Gutes von mir gehört, auch gebilligt hätte. Er hielt nun angemessene Ermahnungen an uns, legte unsere Hände ineinander und segnete uns als Verlobte, was auch die Mutter tat. Es war ein rührender Augenblick, als diese beiden alten, würdigen Eltern ihre Tochter in meine Arme führten und an mein Herz legten, dass ich mein Versprechen, was ich damals ablegte, immer treu und redlich gehalten habe, das wird mir der Allwissende bezeugen. Von diesem Tage an brachte ich jeden Abend im Hansenschen Hause zu und genoss meinen Brautstand auf die angenehmste Art. Unsere Verlobung geschah an einem Mittwoch im September und kaum 3 Monate darauf, den 6. Dezember 1797, wurden wir im Hotel de Sachs in Leipzig durch Herrn Pastor Dr. Euke getraut. Es war eine großartige Hochzeit, der aber nur Familienmitglieder, die Familien von der Becke und Radius, beiwohnten. Radius, sein Geschäft, ging ein. Er wurde Makler in Leipzig und starb bald darauf auf seine Frau. Es traf sich, dass in Kochshofe im Mittelgebäude die erste Etage durch den Tod eines Herrn von Punnikau frei geworden war. Diese mietete ich, ließ sie elegant einrichten und wir lebten darin ungefähr 3 Jahre. Nachdem bezogen wir die erste Etage in Kochshof nahe der Reichstraße, wo wir ungefähr 30 Jahre wohnten, bis der Tod mein herzlich geliebtes Weib am 3. März 1830 abends 11 Uhr von dieser Welt abrufte. Abrufte steht da auch nicht abrief. Unsere Ehe wurde mit 4 Kindern gesegnet. Eine Tochter, die an Herrn Sohlmann verheiratet, ein Sohn, der noch lebt und mein Nachfolger wird, ein zweiter Sohn, der die Rechte studieren wollte und ein talentvoller Jüngling war, war auf der Landesschule in Meißen, besuchte uns zu Weihnachten 1820, kam mit einer Brustentzündung an und starb in Machern den 29. Dezember 1820. Eine Tochter, die am 9. Tage nach ihrer Geburt starb. Unsere Ehe war glücklich. Meine Frau war meine erste und einzige Liebe, und diese Liebe wird erst mit meinem Ende aufhören. Der Himmel schien uns füreinander bestimmt zu haben. Wir waren beide an einem Tage, den 24. Dezember, abends 10 Uhr geboren. Meine Frau 1771 und ich 1770. An dieser Stelle sind, vor dem Weiterlesen aus der Autobiografie, einige Erklärungen zum besseren Verständnis von Gottfried Schnettgers Text einzuschieben. Eben haben wir gehört, wie Schnettger den Schwiegervater Rudolf Hansen und sein Haus so charakterisierte, die Hansens seien eine, Zitat, der angesehensten Familien Leipzigs, Zitat Ende, und sein Schwiegervater sei in dieser Stadt der, Zitat, Besitzer der ersten Handlung, Zitat Ende. Im Abschnitt nach dem eben gelesenen Text wird in Schnettgers Lebensbeschreibung über Hansens erfolgreiche Geschäfte weiteres geschildert. Aus dem Internet weiß man über Schnettgers bedeutenden Schwiegervater Friedrich Ludolf Hansen darüber hinaus Folgendes. Er wurde, so kann man nachgoogeln in der deutschen Biografie, in Leipzig geboren im Jahr 1738 und starb auch in seiner Heimatstadt anno 1803. Und er war, wie es da heißt, von Beruf Kaufmann und Baumeister und zudem Leipziger Stadtrat. Und auf FactGrids Wikibase liest man, er habe als Freimaurer der strikten Observanz angehört, auch nachzugoogeln. Auch findet man zumindest zwei Porträts, die ihn darstellen. Das erste Porträt von Gottfried Schnettgers Schwiegervater ist zu sehen auf der Webseite der Staatlichen Museen Berlins. Und es wird da so beschrieben, das Bild, der Dargestellte war Kaufmann und Baumeister in Leipzig, Mitglied des dortigen Rats, Stadthauptmann, Vorsteher des Waisenhauses sowie Mitglied der Gewandhaus-Konzertdirektion. Und da heißt es weiter, Anton Graff schuf dieses Bild als würdiges, altständisches, Selbstbewusstsein ausstrahlendes Bürgerporträt. Dieses kopierte 1795 der Graff-Schüler Daniel Café. Da heißt es weiter, zur Inschrift auf der Rückseite der Stände A. Graff Pinxit, Leipzig, 1795. Auch wer dieses Bild auf Leinwand gemalt und die Bildmaße seien 69,5 x 54 cm. Das zweite Bildnis des Friedrich Ludolf Hansen ist ein Kupferstich, 495 x 358 mm, das Johann Friedrich Bause als Kupferstecher nach dem Porträt des Leipziger Tischbein Johann Friedrich August Tischbein erstellte. Es ist zu sehen auf www.grafikportal.org und kann nachgegoogelt werden. Und weil wir schon beim Leipziger Tischbein sind, von ihm, also von Johann Friedrich August Tischbein 1750 bis 1812, stammt ein schönes Porträt, das Gottfried Schnettger und sein Jettchen Schnettger, geborene Hansen, zeigt. Zusammen mit Harald Korsch-Gerdes sah ich dieses Porträt zusammen mit anderen Tischbeinbildern, die Familienmitglieder Schnettgers zeigen, im Leipziger Museum der Bildenden Künste. Nach dem Umzug dieses Museums in den Neubau wird dieses Bild nicht mehr ausgestellt, angeblich sei es dem Besitzer zurückgegeben. Seit über 25 Jahren aber hängt die Kopie dieses Bildes in meinem Arbeitszimmer an meinem Schreibtisch und auf der Webseite über Schnettger tinyurl.com/Schnettger ist es gleich am Anfang zu bewundern. In fünf Teile, so sagten wir, sei Schnettgers Lebensbeschreibung aufzuteilen. 1. Kindheit in Deilinghofen. 2. Lehrzeit und kaufmännische Beschäftigung in Leipzig. 3. Reisen nach England. 4. Erwerb Machans. Und 5. Völkerschlacht. Schnettger selbst aber lässt die Reisen nach England jedenfalls bei der Zählung aus. So ist er bei dem Abschnitt mit der Überschrift Machan, mein Machan, beim dritten Kapitel seiner Lebensgeschichte, das hier zu lesen ist. Im Schnettka-O-Ton lautet das wie folgt. Machern, mein liebes Machern, fängt mit der dritten Abteilung meiner Lebensgeschichte an und spielt darin eine große Rolle. Auf dem Lande geboren und schon in meiner frühen Jugend mich viel mit der Landwirtschaft beschäftigt, war mein Wunsch immer, wenn mich dereinst das Glück begünstigen würde, mich mit derselben in älteren Tagen wieder widmen zu können. Schon 1805 war mein Vermögen derart, dass ich meine früheren Wünsche erfüllen konnte. Machern, wo ich meiner guten Frau meine Liebe angetragen und Gegenliebe erhalten hatte, war immer das Gut, wonach ich mich sehnte. Diese Besitzung war erst 3 Jahre vorher von dem Freiherrn von Wülich auf Diersfurt bei Wesel von dem Grafen von Lindenau gekauft worden. Baron von Wülich war reformiert und konnte nach damaliger Verfassung das Gut nicht in Lehen bekommen, sowie Gemahlin, geborene Gräfin von Stolberg-Wernigerode, musste es in Lehen nehmen, was dem Baron, der das vorher nicht gewusst und da er keine Kinder hatte, sehr missfallen. Dieses erfuhr ich zufällig. Ich kam auf den Einfall, den 5. November 1805 einen Brief von einem vorgeblichen Freunde an mich selbst zu schreiben und die Frage darin zu stellen, ob Machern wohl zu verkaufen und wer der jetzige Besitzer davon wäre. Diesen Brief habe ich zum Andenken aufgehoben und lege ihn hier bei. Mit diesem erfundenen Briefe ging ich zu dem Gerichtsverwalter von Machern, Herrn Amtsinspektor Kreisig, später Amtskommissar, der in Leipzig wohnte, brachte ihm den Brief vor und sprach darüber mit ihm. Dieser versicherte mir, dass er von dem Gerücht, dass Machern wieder solle verkauft werden, nichts wüsste, versprach aber auf meine Bitte, bei dem Baron von Wülich deshalb anzufragen. Die Antwort war nein. Jetzt erkundigte ich mich nach anderen Gütern, ließ mir Anschläge davon kommen, aber keins wollte mir gefallen. Herr Baron von Wülich, der hochgestellte Verwandte am preußischen Hofe hatte und auf Frankreich nahe war, hatte erfahren, dass nächstens Krieg zwischen Preußen und Frankreich ausbrechen würde. Seine Ansicht, dass in diesem Kriege, wie in dem vorigen, auch jetzt die Franzosen siegen, Sachsen mit Truppen überschwemmen, Machern als einem preußischen Edelmann gehörig umso mehr strafen würden, hatten ihn bewogen, an Kreisig zu schreiben, dass er nach reifer Überlegung sich entschlossen, Machern und Zeititz wieder zu verkaufen, weil sie zu weit entfernt wären. Nachdem Herr Kreisig diese für mich angenehme Nachricht mir mitgeteilt hatte, ließ ich mir von ihm Anschlag und Bedingung geben, fuhr nach Machern und Zeititz, besah mir die Güter und machte dagegen meine Vorschläge. Der Baron von Wülich verlangte fast denselben Preis, den er dafür dem Grafen Lindenau bezahlt. Nach kurzem Briefwechsel, der durch Kreisig geführt wurde, waren wir einig und am 1. März 1806 war ich Besitzer der Rittergüter Machern und Zeititz. Der Baron war kurz und bündig, ich von raschem Entschluss, darum war das Geschäft bald abgemacht. Die Herren von der Becke und Käuper waren mit meinem Unternehmen gleich von Anfang bekannt, konnten aber weder Ja noch Nein dazu sagen, weil ihm die Güter fremd waren. Ich hatte bei diesem Geschäft weder ökonomische noch andere Ratgeber, auch selbst gar keine ökonomische Kenntnisse. Nach dem erhaltenen Anschlage machte ich meine Berechnung und verließ mich auf mein Gut Glück. Ich hatte teuer gekauft, aber damals hatten die Güter den höchsten Preis und die kleineren Güter waren verhältnismäßig noch teurer. Ein kleines Gut hätte mich auch nicht hinlänglich beschäftigen können, weil ich zu sehr durch meine Handlung an große Geschäfte gewohnt war. Die Güter waren in einem sehr schlechten Zustande. Graf von Lindenau hatte mehr auf Anlegung eines Parks und großartige Lustgebäude verwendet als auf die Ökonomie. Baron von Wülich lebte weit entfernt und war nur im Sommer 4 Wochen in Machern. Sein Verwalter Braun bewirtschaftete sie schlecht, war immer abwesend und verstand nichts. Seine Frau war eine gute, brave Wirtin, musste die Knechte anstellen und den Verwalter machen. Ihre Tochter von 10 Jahren wurde von ihrer Mutter gut erzogen und der Bankier Schmidt heiratete sie. Ich hatte mich verbindlich gemacht, alle Dienstleute noch 1/2 Jahr zu behalten. Braun aber gab ich seinen halbjährlichen Lohn und verabschiedete ihn. Die Frau, die ich gern behalten hätte, dauerte mich. Als Braun sehr frühzeitig am Morgen abgezogen war, hatte er alle Tauben mitgenommen und sie für sein Eigentum erklärt. Mein erster Anfang war schwer und kostete mir viel Lehrgeld. Ich machte nun eine kurze Zeit selber den Verwalter und mein Schäfer Rasch stand mir bei. Bald erhielt ich einen Verwalter Klemmen, der aber leider nicht viel Kenntnisse hatte, viel Geld ausgab, aber die Wirtschaft nicht verbesserte. Doch hatte er hier mehr gelernt, als er mitgebracht. Ich bekümmerte mich nun um alles selbst, ganz genau, war überall gegenwärtig und hatte mir so viele Kenntnisse erworben, dass ich selber anstellen konnte. Einer so großen Wirtschaft vorzustehen, war für mich schwer, besonders da ich auch abwechselnd in der Handlung gegenwärtig sein musste. Ich nahm einen anderen Verwalter an, mit dem ich mehr zufrieden war, und es fing schon an, besser zu werden. An dieser Stelle ist die Lesung aus der Biografie wieder zu unterbrechen und weiter zu kommentieren. Seit dem 1. März 1806 also war unser Gottfried Schnettger der Gutsherr und Schlossherr von Leipzig und auch der Besitzer des großen, von den Grafen von Lindenau freimaurerisch ausgestalteten Landschaftsparks. Und all das wurde ein Besitz, der Schnettger und seinen Erben bis Mitte des 20. Jahrhunderts gehörte, als der machernsche Besitz der Familie von der DDR-Herrschaft enteignet wurde. Die ersten Jahre freilich, nachdem Schnettger den Kauf getätigt hatte, waren, wie dieser schreibt, extrem hart, auch aus Kriegsgründen. Denn Napoleon rückte vor und siegte 1806 bei Jena und in diese kriegerischen Wirren war Machern an der sächsischen Hauptstraße gelegen, besonders involviert. Man hatte Einquartierungen und viel Schweres zu ertragen. Viel davon hier auslassend, kommen wir auf die letzten Seiten der Schnettgerschen Biografie, auf die entscheidende Völkerschlacht bei Leipzig. So schreibt Schnettger über das Jahr 1813 folgendes. Bald zogen sich die ersten Kosaken, die heute von den Franzosen vertrieben, morgen wieder da waren, und das ging eine ganze Zeit lang so fort. Den ganzen Sommer 1813 wurden wir damit geplagt. Jetzt hörte man, dass sich von allen Seiten große Massen Truppen nach Leipzig zogen und dass dort wohl eine Schlacht stattfinden würde. Die Leipziger Michaelimesse war nahe, aber niemand dachte an Geschäfte. Ich verließ Machern und fuhr mit Frau und Kindern nach Leipzig. Hier wimmelte es in allen Straßen von Franzosen. Ich bekam als Einquartierung einen Kommissär-Ordonnateur en chef mit Frau. Dieser arbeitete immer bei Bertram, dem Kommandant von Leipzig, und erzählte mir, was vorging. Eines Mittags brachte er die Nachricht, dass Napoleon die Preußen geschlagen und in diesem Augenblick schon wieder in Berlin wäre. In Leipzig wusste man das Gegenteil. Dieses war am 14. Oktober. Ich ging auf den Boden von Kochs Hof mehrmals des Tages, um aus dem Dachfenster zu sehen, ob sich Truppen um Leipzig versammelten. Hier konnte ich die ganze Umgebung beobachten. An diesem Tage mittags sah ich eine große Masse Franzosen sich dem Hallischen Tore nähern und bemerkte durch mein Teleskop, ein guter Ramsden, dass es Napoleon selbst war. Ich sagte dieses dem Ordonnateur, der es nicht glauben wollte, bis er sich davon selbst überzeugte und nun damit zu Bertram eilte. Napoleon zog mit seinem Korps durch die Allee zum Grimmaischen Tore hinaus und setzte sich auf einen Stuhl in der Gegend des ehemaligen Galgen. Tisch und Stuhl waren von dem Torschreiber genommen. Die Erde war mit Franzosen bedeckt. Den 15. hörte man schon kanonieren. Die Alliierten waren auch gekommen. Den 16. wurde es ernsthafter. Den 17. auf einige Stunden Stillstand. Der Ordinateur kam 17. spät zum Abendessen und sagte, dringende Arbeiten hätten ihn abgehalten. Bertram hatte ein Billet von Napoleon erhalten, worin nur gestanden, der Weg nach Lindenau ist frei, worauf Bertram in großer Eile Befehl gegeben, alles, was er konnte, auf diesem Wege wegzuschaffen. Wirklich war auch die ganze Nacht viel Fuhrwerk, was zum Ranstädter Tor hinausging. Napoleon hatte wahrscheinlich schon eingesehen, dass die Sachen nicht gut für ihn stünden. Den 18. war Hauptschlacht und die Alliierten Sieger. Den 19. Mittag zogen die Verbündeten in Leipzig ein. Der König von Preußen, der österreichische König und der russische Kaiser kamen zusammen auf den Markt mit ihren Generalen und begrüßten sich. Ich sah dies vom Balkon des Kochshofs mit an. Es war ein erhabenes Schauspiel, alle diese hohen Häupter als Sieger hier vereint zu sehen. Unser Schnettke also hat aus der Ferne von Leipzig-Mitte durch sein Fernrohr eine gute Sicht auf die Völkerschlacht. Und er hat in der Nähe dann eine gute Sicht auf die Sieger des Krieges, auf die genannten drei gekrönten Häupter, die in der Folge auch bestimmen, dass der russische Generalfürst Repnin in Sachsen der Generalgouverneur sein soll. Auf diesen Fürsten Repnin hatten wir schon in der ersten Podcast-Folge verwiesen, dass man bei Wikipedia zwei Porträts von diesem betrachten kann und viel zu seinem Wirken erfährt. Es handelt sich mit vollem Namen um Nikolai Grigorjewitsch Repnin-Wolkonski, der russischer General war und nach der Völkerschlacht zum Generalgouverneur über Sachsen bestimmt war als Vizekönig, wie es da bei Wikipedia heißt. Mit Repnin, diesem Prominenten, sollte Schnettke, wie wir jetzt weiterhören, zu tun bekommen. Da liest man, Fürst Repnin, der zum Generalgouverneur von Sachsen von den drei Monarchen bestimmt war, sollte bei mir einquartiert werden. Kaiser Alexander aber, der sein Quartier in Hillichshause hatte, behielt ihn bei sich. Repnin, seine zwei Adjutanten, nahmen nun Logis bei mir. Repnin schickte mir durch diese zwei Dukaten und ließ mich bitten, ihm dafür gute Weine zu senden zur Stärkung. Ich schickte ihm einen Korb voll, der ihm gut geschmeckt hatte. Die Adjutanten wohnten nun bei mir, verlangten früh Kaffee und Frühstück, speiseten aber beim Fürsten zu Mittag. Abends verlangten sie zuweilen Punsch, wozu sie Freunde einladeten. Ich machte Repnin meinen Besuch, was er gut aufnahm, und mich den anderen Tag durch die Adjutanten fragen ließ, ob ich wünschte, ein Amt in der Stadt zu bekleiden. Ich dankte dafür höflich, schickte ihm einen Karpfen von 33 Pfund Gewicht und bat ihn durch die Adjutanten, mir ein Sofgard für Machern zu geben, weil Gut und Dorf von alten Lasten so viel getragen, dass keine Lebensmittel für Mensch und Vieh mehr vorhanden und dieser Ort für lange Zeit ruiniert sei. Der Wunderkarpfen wirkte. Ein paar Tage darauf brachten mir die Adjutanten eine Sicherheitskarte, welche Machern für Einquartierungen und Lieferungen schützte. Diese Karte war von großem Nutzen und brachte mehr ein als das mir zugedachte Amt und Titel. Von meiner Abreise von Machern bis nach der Schlacht von Leipzig hatte ich hier viel gelitten, immerwährend Einquartierung von Alliierten und Franzosen. Zwei Tage vor der Schlacht waren hier ein Tag und eine Nacht 33.000 Mann. Österreicher mit General Ginley, PP, die gehörig aufgeräumt hatten. Verwalter und alle meine Leute hatten 3 Tage kein Brot gehabt. Nach und nach hatte ich 31 Stück von meinen großen Schweizer Rindvieh eingebüßt, die gewaltsam aus dem Stall genommen und gleich vor unseren Augen geschlachtet und abgeführt wurden. Aber 100 Klafter Holz wurde aus dem Holzhofe in die Lager geschafft. Gedroschener Hafer wurde den Pferden auf die Erde geschüttet und nicht gedroschene auf Wagen abgeführt und die Gaben den Pferden vorgelegt. Als das Armeekorps der Österreicher erschien, hatte der Verwalter fast alles Rindvieh in meinem Holz versteckt. Dies hatte ein machanscher Bauer verraten, ist aber von einem Offizier dafür mit Verachtung gestraft worden. Die Sicherheitskarte, die ich mir vom Fürsten Repnin für Machern erbeten, hatte demselben viel Nutzen verschafft und hätte wohl einen Dank verdient. Stattdessen wurde ich von 15 Bauern nach dem Frieden, Hellbriegel, 3 Poschmännern, Schmidt und 10 andere, verklagt, dass ich zu wenig Einquartierung gehabt. Die größere Hälfte der Gemeinde trat dieser ungerechten Klage nicht bei. Eine Kommission von Amtmann, Schoppenkommissar PP kamen zur Untersuchung hierhin und fanden nach Durchsicht der Belege, dass ich eine große Anzahl zu viel gehabt hatte. Die Kläger wurden nun gebührend beschämt abgewiesen. Einige Tage nach der Schlacht von Leipzig bekam ich das Nervenfieber und musste 8 Wochen das Bett hüten. Ich war dem Tode nahe, aber meine gute Natur brachte mich durch. Nachdem ich wieder besser war, fuhr ich nach Machern, fand aber statt Erholung nur Verwüstung. An der Stelle endet die Lebensbeschreibung.